ARD.
Mutter, Kühe, Hühner, drei Kinder. Und bringst du auch die Kinder ins Bett dann abends? Oder?
Ja, da haben wir immer so ein bisschen die Absprache, mein Mann und ich. Also entweder Hühner oder Kinder, wer will was machen? Und ich nehme gern die Hühner.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Ich hatte 4 Eier aus der Kantine, falls es irgendjemand interessiert. Ich gehe dann immer schon rein in die Kantine und mache nur so. Und dann fragt er nur zurück, mit Speck. Und dann hat er gesagt, ohne Eier, wir brauchen Eier. Herzlich willkommen zum proteinreichsten Podcast in der Podcast-Szene hier in der ARD-Audiothek. 63 Hektar, warum wir heute so viel Eiweiß im Programm haben, das erfahrt ihr gleich. Erstmal möchte ich euch aber um eure Hilfe bitten, denn 63 Hektar soll immer besser werden. Und da kommt ihr ins Spiel. Liebe Hektis, nehmt mal an unserer klitzekleinen, sympathischen Umfrage teil. Es geht auch ganz fix. Da könnt ihr ein paar Fragen beantworten und dann können wir gucken, was wir an welcher Stelle noch besser machen können hier bei uns im Podcast, was gut läuft, welche Themen wir mal behandeln sollen. Das alles sind Fragen, die in dieser Umfrage drin sind und es würde uns wirklich sehr, sehr freuen und sehr, sehr helfen, wenn ihr da mitmacht. Und wir haben die euch in den Shownotes verlinkt. So, vielen Dank. Das an erster Stelle erstmal.
Genau, wir freuen uns, wenn ihr raufklickt. Mein Name ist Maja Mokwitz, ich bin auch Teil von diesem super proteinreichen Podcast. Ich glaube, wir sind auch der einzige Podcast in dieser Rubrik. Ich bin Landwirtin, komme selber vom konventionellen Ackerbaubetrieb hier aus der Nähe von Hannover. Und mir gegenüber sitzt Andreas Kuhlage.
Ja, und ich bin sowas von Stadtkind, Innerstadt groß geworden, lebe Innerstadt und vertrete so ein bisschen die Teile der Bevölkerung, die immer eine große Meinung haben über Landwirte und Landwirtinnen, aber noch nie mit einem gesprochen haben. Ich mache das für euch und rede deswegen hier alle 2 Wochen mit Maja über Landwirtschaft. Und das ist so spannend und das Thema heute auch, denn es geht um Eier.
Ich finde, wir können größer anfangen. Ich finde, es geht eher um die Haltung. Also es geht um die Haltungsform vom Hühnermobil, denn wir wollen ja auch immer Einblicke geben, wie geht es denn eigentlich unseren Tieren, die wir in Deutschland halten. Und dann schauen wir jetzt heute mal genauer in ein Hühnermobil.
Ein Hühnermobil, das klingt wie Badmobil, nur mit Hühnern. Und es gibt auch Ähnlichkeit, möchte ich sagen. Aber so ein Hühnerbubil ist nicht ganz so schnell.
Bubil. Ja, ich hatte das neulich jemandem erzählt, dass wir über eine Folge aufnehmen werden über ein Hühnermobil. Und diese Person hat mir dann geantwortet, sind das die Schlachttransporter? Also ich glaube, viele wissen tatsächlich nicht, was ein Hühnermobil ist. Und deswegen ist es gut, dass wir heute drüber sprechen werden.
Ja, ich wusste es auch nicht. Aber erstmal zu meiner absoluten Lieblingsrubrik.
Majas Landwort.
In dieser Rubrik musst du mir einen Fachbegriff erklären und meistens legst du da richtig kreativ los. Also, heute möchte ich von dir wissen, was ist denn eine Bürzeldrüse?
Also, ich bin ja in vielerlei Hinsicht vollkommen ahnungslos, aber an diesem Punkt weiß ich zufällig ganz genau, was eine Bürzeldrüse ist. Eine Bürzeldrüse hat eine sehr wichtige Funktion für das Federkleid von Federvieh.
Sehr gut.
Und man muss sie aber, wenn man das Tier irgendwann essen will, muss sie dringend weg, weil das schmeckt sonst nicht so gut. Habe ich irgendwie mal gelernt, gefährliches Halbwissen. Aber ganz kurz zum Anfang zurück. Die Bürzeldrüse befindet sich, glaube ich, am Bürzel, was am ich sage jetzt mal Körperheck sich befindet. Am Ende, wenn man von der Nase aus startet.
Bei den Schwanzfedern. Mhm.
Und die sondert etwas ab, womit die Tiere immer ihr Federkleid so auf eine Art, gewisse Art imprägnieren. Und dann, deswegen werden die im Regen nicht nass und wenn sie schwimmen, dann wird das Federkleid auch nicht nass. Es ist magisch, was die damit machen, mit dieser Bürzeldrüse.
Genau, ganz richtig. Das ist immer dieser Moment, wenn man sagt, die Tiere putzen sich gerade, dann sieht man ja mal, wie die da hinten so rumwühlen mit ihrem Schnabel. Da bedienen sie sich quasi an dieser Drüse, wo dann dieses fettige Sekret rauskommt und damit schützen sie tatsächlich ihr Fell und das hat auch eine Funktion gegen Pilze, also gegen Krankheiten. Also es ist ganz, ganz wichtig für die Federpflege und für ein gesundes Tier.
Die Bürzeldrüse. Haben wir Menschen leider nicht, weil ich neige ja auch zu trockener Haut im Winter und ich denke manchmal, wenn ich sowas auch hätte, dann könnte ich mich da auch so...
Kleine Drüse.
Ja, und dann so mein Federkleid.
Manche Menschen haben auch in der Handtasche dann so etwas wie eine Handcreme. Ne?
Ach so, das ist dann die...
Gibt ja schon Antworten.
Ja. Ach, wir sind so schlau. Die externe Bürzeldrüse in der Handtasche. Wieder was gelernt hier, Mensch.
Freut mich vor allem, dass du das schon wusstest. Ich bin mal gespannt, ihr lieben Hektis, ihr könnt uns ja mal schreiben an 63hektar@ndr.de, ob ihr das gewusst habt. Und falls ihr Landwirte für mich habt, dann immer gerne her damit.
Jetzt komme ich mal mit der Zahl um die Ecke. 249 Eier im Schnitt isst jeder Deutsche und jede Deutsche im Jahr. Wobei man jetzt nicht irgendwie an die Frühstückseier denkt, sondern auch alles, was irgendwie in Backwaren drin ist.
Verarbeitet in Form Nudeln. Von Nudeln, Backwaren, ja. Genau.
Wahnsinn, fast 250 Eier. Ein Huhn kann im Jahr mehr legen. Also ich glaube, so bis zu 270 wird uns unsere Expertin gleich beantworten. Mhm. Das heißt, theoretisch könnte ein einziges Huhn einen einzigen Menschen das ganze Jahr über mit Eiern versorgen.
Ja, theoretisch, ja.
Ja, aber wir leben nicht in einer perfekten Welt. Deswegen kann nicht jeder so sein eigenes Huhn haben, sondern die Hühner müssen woanders leben. Da sind sie auch in Gesellschaft. Und da sind wir beim Thema, ne?
Ich finde, das ist ja eigentlich mehr die perfekte Welt, weil dann kümmern sich die drum, die sich auch dafür die Zeit nehmen und wie gesagt das Know-how haben, die Tiere dann auch so aufzuziehen, dass sie gesund sind.
Ja, und eine, die sich mit Hühnern auskennt, weil sie hat mehrere, um mal hier krass zu untertreiben, und sie fährt sie von Ort zu Ort. Und warum sie das tut, das wird sie uns jetzt erklären. Bei uns zu Gast ist Friederike Schierholz. Und sie transportiert Hühner in einem Hühnermobil. Friederike, willkommen.
Hi, ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du da bist.
Machst du aber sicherlich nicht, weil die Hühner ab und zu mal einen Ortswechsel brauchen, so, weil Hühner auch gerne mal was von der Welt sehen, ne?
Also ein bisschen Bus fahren. Also. Nee, wir machen das aus verschiedenen Gründen natürlich. Wir haben damit 2016 angefangen. Da war das tatsächlich so ein bisschen so ein Hype. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du da noch nichts von gehört hattest.
Ehrlich gesagt, wirklich, ich fühle mich auch ganz schlecht. Deswegen erklär mir und allen anderen mal so in ganz einfachen Sätzen, einfachen Begriffen, was ist ein Hühnermobil? Wie sieht es aus? Wie groß ist es? Wie viele Hühner sind da drin?
Also das gibt es natürlich von bis. Also es gibt ganz kleine Hühnermobile. Und es gibt relativ große. Das, was die alle gemeinsam haben, ist, dass sie irgendwie in regelmäßigen Abständen über die Weide gezogen werden, sozusagen.
Ach, guck an.
Ja, also die haben das irgendwann vielleicht alles schwarz geschart. Und dann ist so der Gedanke, dass man die dann auf ein neues Fleckchen zieht, sodass man dann nicht immer auf der gleichen Fläche die Viecher rumscharren lässt. Die sind schon relativ fleißig. Also die picken Scharren so den ganzen Tag. Das ist so ein bisschen deren Ding. Und das dauert nicht so lange, bis die so einen Auslauf wieder auf links gedreht haben.
Also ganz einfach gesprochen, es ist ein mobiler Stall und, wenn man es noch einfach sagen möchte, wie so eine Art Wohnmobil, was man weiterziehen kann, wo dann die Hühner nachts im Wohnmobil schlafen und tagsüber gehen die Klappen auf und sie können sich frei bewegen.
Ah, genau. Warum macht man das überhaupt? Weil es gibt ja auch große Ställe.
Die Sache ist, wenn man möchte, dass es wirklich ein Freilandei ist, muss ich für jedes Huhn 4 Quadratmeter Auslauffläche haben. Wenn ich jetzt in einem Feststall bin, sagen wir 10.000 Tiere sind da drin. Es ist eine gängige Größenordnung bei Hühnern, das ist halt bei Geflügel, sind die Zahlen deutlich größer als jetzt bei so großen Tieren wie Kühe oder so. Dann müsste man dafür 4 Hektar einzäunen. Aber in den letzten Ecken von diesen 4 Hektar, da läuft nie ein Huhn. Mhm. Weil so ein Huhn hat ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Also das steckt den Kopf raus aus der Auslaufklappe und denkt sich so, wie weit kann ich sicher laufen, bevor ich irgendwie unter freiem Himmel bin und da kommt vielleicht irgendjemand von oben und schnappt mich. Hühner kommen von der Natur her aus dem südostasiatischen Raum, also aus so einem Waldrandgebiet, so ein Dschungeltier ist das eigentlich. Und wenn die jetzt in so einem Feststall gehalten werden, dann geht die Tür auf und die denken so, ja gut, die wollen auch mal ein bisschen nach draußen, sind auch ein bisschen neugierige Tiere. Bloß so mehr als 20 Meter wollen die nicht unbedingt laufen. Dann drehen die wieder um. Also die gehen, die gehen halt auf einen Bereich von ungefähr, sagen wir 20, 30, vielleicht, wenn der Auslauf gut gestaltet ist, auch ein bisschen weiter. Bloß dann wird dieser stallnahe Bereich eben relativ schnell überbeansprucht. Und bei Hühnermobilen ist dann die Antwort, dann nehme ich halt, wenn der Stallbereich relativ stark abgenutzt ist, nehme ich den ganzen Stall mit den Hühnern, ziehe ihn einfach ein Stück weiter.
Clever.
Genau, und die Vorteile, die darin sind, wenn man das Mobil weiterzieht, ist zum Beispiel, dass auch die Parasitenbelastung viel, viel geringer ist. Dann die Überdüngung auf der Weidefläche auf genau diesem Ort, wo der Stall steht.
Wegen der Hühnerkacke.
Wegen der Hühnerkacke beispielsweise. Mhm. Genau, dann ist auch die Hygiene eine viel bessere, weil Hühner sind ja Allesfresser. Die fressen also auch so eine kahlgefressene Wiese, ihren eigenen Kot irgendwann. Und deswegen ist auch der Gesundheitszustand, also es hat schon sehr, sehr viele Vorteile. Fallen dir noch? Habe ich noch irgendeinen Punkt vergessen?
Nee, das hast du absolut richtig erklärt.
Sehr schön. Vielleicht hol uns noch mal ein bisschen mehr auf deinen Betrieb. Also wie können wir uns das vorstellen? Stell mal ein bisschen so deinen Betrieb vor.
Also das ist erstmal der Betrieb von meinem Mann und mir. Also wir machen das gemeinsam. Wir haben einen Betrieb im Landkreis Diepholz. Wir haben auch 140 Hektar Ackerbau und eben 3 Hühnermobile. mit jeweils 1500 Hühnern drin. Das ist also ein etwas größeres Mobil. Es gibt die auch in kleiner. Wir haben da 2016 mit angefangen und haben da mit den typischen kleineren Ställen angefangen. Da gehen so 240 Hühner rein. Und die sind auch mit Rädern, diese kleinen Ställe, kann man relativ leicht auch mit wenig PS weiterziehen. Und wir haben jetzt einen Stall, der sieht fast aus wie ein fester Stall, aber der ist wie so ein Schlitten, der läuft auf Kufen. Und dann, da muss man schon ein bisschen mehr Wumms vorhängen. Also wir haben dann eben einen sehr starken Trecker und der zieht die dann eben, so einen Stall eben voran. Und dann wird er irgendwie 100 Meter weitergezogen und dann machen wir da einen neuen Auslauf und stecken wir wieder so mobile Zäune.
Ah, okay, es kommen schon Zäune drumherum.
Ja, also...
Also, weil wenn du sagst, irgendwie die Hühner, die gehauen sowieso nicht alleine von so weit ab, dann...
Jetzt müssen wir mit der EU-Eiervermarktungsnorm um die Ecke kommen.
Das war ja klar, dass das irgendwann kommt. Bis jetzt war es schön, dann kommst du mit so einer Verordnung.
Genau, also 4 Quadratmeter pro Huhn, habe ich gesagt, muss man einzäunen. Es gibt aber noch eine Alternativregelung. Wenn man insgesamt 10 Quadratmeter vorhält... Dann reicht es, wenn man 2,5 Quadratmeter pro Huhn zu der Zeit einzäunt. Also wir machen von so einem, sowas wie Umtriebsweide, von so einer Regelung Gebrauch. Wir haben zwar insgesamt deutlich mehr Fläche, als man haben muss, aber zu jeder Zeit muss das Huhn nicht so viel haben, weil wir ja immer weiterziehen. Das heißt, unsere Auslauffläche, die die Hühner gerade in dem Moment haben, ist nicht so riesig. Also da laufen die auch bis in jede Ecke, hat aber auch damit zu tun, dass wir alles mit Bäumen bepflanzt haben.
Wenn jetzt so ein Kuhlager in das Hühnermobil reingehen würde, was würde er sehen?
Also das ist jetzt nicht so, dass man sich das vorstellen muss wie so ein, keine Ahnung, so einen alten Karren, wo dann irgendwie so Strohnester drin sind, sondern das ist schon ein moderner Stall. Das ist auch relativ wichtig für uns, dass man versteht, dass das halt etwas sein muss, wo man auch drin arbeitswirtschaftlich das irgendwie ordentlich hinkriegen kann. Also wir haben da drinne alles, was ein Hühnerstall haben muss. Futter läuft automatisch mit einer Futterkette durch den Stall. Wasser sind so Tränkenippel. Wir haben da drin Sitzstangen, wo die drauf schlafen, Legenester, wo drin die ihre Eier legen. Das sind so Abrollnester, also das ist ein kleines Gefälle. Die Eier kullern in die Mitte und dann haben wir so ein Förderband. Dann können wir uns vorne hinstellen in dem kleinen Vorraum von dem Stall und können da die Eier einsammeln. Packen die auf so 30er-Horden, die stapeln wir dann und dann schleppen wir die alle in unseren Bulli und fahren die alle zum Hof.
Okay, aber das passiert alles automatisch, weil sonst müsst ihr ja jeden Tag 24 Stunden rund um die Uhr irgendwie einer dabei sein, ne?
Nein, also Futter läuft automatisch, Wasser haben sie natürlich immer.
Ja.
Die Legenester, die gehen automatisch früher morgen auf und dann am späten Nachmittag gehen die wieder zu. Schlafen sollen die nicht in den Nestern, weil sonst würden die da reinkoten und dann werden die Eier schmutzig.
Ah, okay, damit das sauber bleibt. Verstehe. Und wenn du sagst, du hast vorhin was Wichtiges angesprochen, ihr habt da Bäume gepflanzt. Mhm. Also es ist eure eigene Weide, auf der ihr das da macht.
Ja.
Ich hatte so die Idee, ja, heute fahren wir mal zu Bau XY und Bau XY. Also eure eigene Weide und ihr habt Bäume gepflanzt. Warum habt ihr das gemacht?
Also das ist tatsächlich für uns inzwischen fast noch wichtiger, als dass der Stall mobil ist, ist, dass wir alles mit Bäumen gepflanzt haben. Ich weiß, ihr hattet ja auch schon eine Folge zum Thema Agroforst. Also das ist ein Agroforstsystem, was wir da haben. Nicht das, was man auf dem Acker hat, sondern wir haben ein Weide-Agroforstsystem. Das sind Pappeln, die haben wir da, also wir haben pro Stall ungefähr 2000 Pappeln gepflanzt und die wachsen unheimlich schnell. 2020 haben wir die gepflanzt. Jetzt sind wir 5 Jahre weiter und das ist wirklich ein fetter Wald geworden.
Also wenn ihr mehr zu Pappeln wissen wollt und wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, der sich in Pappeln verliebt hat, Hals über Kopf, dann hört euch die Folge über Agroforst an. Das ist wirklich eine Liebeserklärung an die Pappel.
Ja, so, der hat da richtig losgelegt. Genau, und diese Pappeln habt ihr angebaut zum Schutz der Tiere vor Greifvögeln.
In erster Linie vor Hitze, weil wir haben
Schattenspenden.
Ich habe ja schon gesagt, die Hühner, die kommen aus so einem Dschungel. Das ist deren Natur. Die wollen eigentlich unter einem Blätterdach laufen. Und wir haben festgestellt, dass es zwei große Probleme gibt in diesen Mobilstellen, wie wir sie hatten. Dass wenn die alleine draußen in der Sonne stehen, erstens, die heizen sich total doll auf, wenn es so 30 Grad ist oder so. Mhm. Hühner, die Hitzestress haben, spreizen die Federn ab, also die Flügel so ab und hecheln wie so ein Hund. Und das guckt man sich gar nicht so gerne an. Und das wollten wir eigentlich nicht, weil was wir ja vermarkten, ist ein Ei, das aus einer Haltung kommt mit mehr Tierwohl. Und dann haben wir gesagt, wir müssen da unbedingt was machen. Es ist ein super Schattenspender. Die haben super gutes Wohlbefinden einfach, weil sie in einer natürlichen Umgebung sind. Aber die haben auch Beschäftigung. Also selbst wenn jetzt die Blätter runterfallen, haben sie noch eine sehr lange Zeit damit zu tun, die von rechts nach links zu drehen.
Mhm. Habt ihr trotzdem, also weil ich hatte ja gerade gefragt, ob das irgendwie ein Schutz vor Greifvögeln ist, habt ihr denn Probleme mit Greifvögeln, Mardern oder sonstigen Tieren, die eure Hühner angreifen?
Also Habicht ist halt ein Riesending. Mhm. Also es gibt Studien dazu, die wollten rausfinden.
Mit Ziegen oder mit Alpakas. Das
wie, nehm ich mal mit, Sekunde. Also der Habicht, der holt sich ab und zu mal einen Huhn.
Ja.
Ja. Und was haben Ziegen damit zu tun?
Also es gibt Leute, die machen das, gerade bei Hühnermobilen ist das relativ verbreitet, dass Leute dann halt auch noch Ziegen damit reinjagen, die sollen angeblich den Habicht vertreiben. Tun sie, glaube ich, auch.
Ach so.
Der Habicht traut sich dann irgendwie nicht ran. Also ich weiß, wir haben das noch nie ausprobiert, aber wir haben 3 Ställe mit 1500 Hühner. Wir haben noch den Ackerbau, wir haben auch noch eine Mutterkuhherde.
Mhm. Sind alles Lebewesen.
Und es, um alle muss man sich kümmern. Mhm. Wir haben auch unsere eigene Junghennenaufzucht seit einiger Zeit. Und wenn wir jetzt noch Ziegen hätten, die Blödsinn machen, die in den Stall einsteigen, die da irgendwie die Tränkelinien abtrampeln, die da oben auf den Sitzstangen irgendwie Quatsch machen, dafür haben wir keine Kapazitäten mehr. Also da haben wir gesagt, nee, Ziegen jetzt nicht. Aber es ist halt eben auch nicht schlimmer geworden durch die Bäume. Ja. Manche haben gesagt, ja, das ist ja dann quasi wie ein Buffet. Ne? Dann setzt der Habicht sich quasi oben in den Baum und wartet, bis unten das Buffet gedeckt ist und lässt er sich in runterplumpsen. Das haben wir auch nicht beobachtet.
Du wolltest gerade was von einer Studie sagen, da bin ich dir ins Wort gesprungen.
Genau, da haben sie das nämlich untersucht. Hat man mehr oder weniger Habichtverluste, wenn man Bäume hat? Und die konnten keinen Effekt feststellen.
Mhm. Ah, okay. Das heißt, es ist auch so ein bisschen mit, ich sag mal jetzt, eingepreist, dass da ab und zu mal der Habicht sich was holt.
Also wann immer man Tiere hält, wird auch mal ein Tier sterben.
Ja.
Und wir sind eigentlich froh, dass wir relativ geringe Verluste haben und eine gute Tiergesundheit. Wenn dann ein Tier mal vom Habicht geholt wird, ist das für mich immer noch was anderes, als wenn ich eine kranke Herde habe, wo dann Tiere an Krankheiten irgendwie zugrunde gehen. Denke ich so, okay, ja, das ist halt der Kompromiss, den man schließt. Ne?
Geflügelpest, Vogelgrippe ist ja auch mal wieder ein Thema. Ist das etwas, was euch Angst macht? Wie schützt ihr euch davor? Was passiert, wenn sowas ausbricht?
Ist immer noch so ein Thema, dass wir da, also wir haben 2016 angefangen mit unserem kleinen Experiment, mit so einem, ja, wir haben erst einen Bauwagen uns besorgt, mit 50 Hühnern, wollten erstmal die Tiere testen, ob uns das Spaß macht, haben dann einen Bauantrag gestellt für 3 sehr kleine Hühnermobile. Dann sind die auch irgendwann baugenehmigungsfrei geworden. Aber für uns war das ein Riesenaufwand erstmal. Dann haben wir das erste Mobil bekommen. Wir haben die Tiere eingestellt. Wir hatten alles Vermarktung, Verpackung und so weiter. Uns richtig da reingehängt. Und wir wollten jetzt den Kunden sagen, hier ist das tolle Hühnermobil-Ei. Und von Hühnern, die immer draußen sind, auf der grünen Wiese. So. Und dann hatten wir die gerade eingestellt. Und einen Monat liefen die draußen. Und dann kam Vogelgrippe, nicht bei uns, aber in der Region.
Mhm.
Und es kam Stallpflicht für 6 Monate.
Mhm.
Und damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, weil darauf hatten wir uns nicht vorbereitet. Und das war echt ein Fehler, weil wir hatten das nicht bedacht, dass diese Ställe dafür konzipiert sind, dass die Hühner draußen laufen.
Mhm.
Klar haben die ihren abgemessenen Platz, also die erfüllen alle Kriterien dieser Ställe, dass man die theoretisch auch mit Klappe zu da drin halten kann.
Aber man hat sich ja für diese Haltung entschieden, gerade weil es Freilandhaltung ist.
Und man konnte auch keine Neukunden gewinnen mit dem Argument, unsere Hühner sind immer draußen, so außer jetzt, weil jetzt sind sie eingesperrt.
Ja.
Das heißt, wir haben da wirklich gleich zu Anfang eine ziemliche Bauchlandung hingelegt. Also wir haben dann sehr viele Eier nicht vermarkten können. Und also wir haben wirklich drüber nachgedacht, ob wir jetzt aufhören, weil diese Stallpflicht war schon für uns zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Und es kam dann auch noch so, dass im Nachbarort tatsächlich Vogelgrippe aufgetreten ist. Und dann gibt's so Full Stop, ne? Also dann bewegt sich nichts mehr. Dann gibt's Verbringungsverbot, kein Huhn bewegt sich mehr von A nach B, kein Ei bewegt sich mehr von A nach B. Und dann kannst du jeden Tag deine Eier nebeneinander stellen. Ja. Dann gibt's eine Ausnahmegenehmigung, wenn man die beantragt hat, aber das dauert ein paar Tage.
Mhm.
Und da waren wir mit den Nerven ziemlich fertig. Und also,
habt ihr am Ambustisch schon mal überlegt, in Sack zu hauen?
Da haben wir überlegt, in Sack zu hauen. Also ich meine, das war jetzt ja dann noch nicht unser Haupterwerb. Wir haben das ja erstmal sozusagen nebenbei erstmal angefangen. Bloß wenn man schon so viel da reingesteckt hat, dann Augen zu und volle Kanne. Dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir jetzt in die Supermärkte, dann müssen wir in größere Einheiten wachsen und sind dann mit den jetzigen Hühnermobilen auch so, wir haben die extra so, dass wir da hinten in diesem Wintergarten zum Beispiel mit dem Radlader irgendwie ein Heuballen reinstellen können. oder einen Ballen Maisilage, wo die halt Beschäftigungsmaterial haben, weil wir konnten die Viecher nicht beschäftigt halten. Mhm. Und das muss man sich, glaube ich, auch klar machen. Viele denken, ach, dann stelle ich mal so eben schnell so ein kleines Hühnermobil hin, das ist ja nicht so ein Ding. So blauäugig sind wir da auch rangegangen, würde ich jetzt keinem mehr empfehlen.
Mhm. Wie fängt denn das bei euch an? Also wie alt sind die Küken, die ihr bekommt und wie geht's dann weiter?
Also da sind wir natürlich auch so ein bisschen exotisch. Ich glaube, nicht so viele Betriebe machen ihre eigene Junghennenaufzucht. Das haben wir angefangen 2022. Und wir sind da sehr zufrieden mit. Es macht halt Arbeit, aber bei uns kommt das Tier wirklich am ersten Lebenstag zu uns. Das sind Eintagsküken.
Was ist daran so besonders? Warum habt ihr euch jetzt für die entschieden?
Also entweder man macht selber die Aufzucht, dann kriegt man die als Eintagsküken. Oder die Alternative wäre, dass wir Hühner von einem Junghennenaufzüchter kaufen würden mit 18 Wochen. Das ist auch die gängige Praxis für die meisten Legehennenhalter. Also die meisten ziehen die nicht selber auf. Für uns war der Grund, das zu machen, eigentlich, dass wir dann bessere Tiere bekommen. Also, dass wir die Tiere schon vorbereiten können auf das Leben, das sie bei uns im Hühnermobil haben würden. Also, wir haben den Stall so konzipiert, dass die wirklich quasi gezwungen sind, fliegen, springen und so weiter alles zu lernen, sodass sie sich besonders gut zurechtfinden in unserem Stall, in unserer Haltungsform.
Also
die Aufstallung in der Aufzucht ist schon angelehnt an die Aufstallung in dem Hühnermobil.
Wo kommen die her?
Die kriegen wir von der großen Brüterei. Das sind also fast alles Hennen. Wir bestellen auch ein paar Hähne, weil wir gern ungefähr 15 Hähne haben wir gerne in so einer Herde mit drin. Nicht, weil wir die bräuchten. Also Hühner legen auch Eier, wenn da kein Hahn dabei ist. Aber wir haben die gerne dabei.
Und ja, dann, und die Hühner, glaube ich, freuen sich auch, oder?
Ja, die sind ganz happy.
Also kann ich nachvollziehen.
Dreht sich dann alles um den Hahn, Kulai.
Und wenn diese Küken zu dir kommen, ach Mensch, irgendwie so, die sind doch bestimmt süß, ne?
Ja, mega. Die sind total niedlich. Unsere Kinder freuen sich immer total. Die sagen schon all ihren Freunden Bescheid. Dann haben sie wieder Küken und dann müssen die Freundinnen zum Besuchen kommen. Und dann sitzen sie da halt irgendwie eine Stunde bei 36 Grad, schwitzen wie verrückt und streicheln einen Piepsi nach dem Nest.
Oh. Und ab wann können die dann Eier legen?
Es dauert relativ lange. Also wir haben die meistens 18, eher 19 Wochen in der Aufzucht. Und dann werden die halt bei uns im Stall eingestallt. Das Legen kommt dann so auch langsam in Gang. Ne? Die legen erst so ganz kleine Eier und dann werden die größer und auch mehr.
Ich dachte mir, vielleicht ist an dieser Stelle für die Hektis, die hier zuhören, interessant, woran man, wenn man jetzt ein Ei kauft, erkennt, dass es auch aus Freilandhaltung kommt. Wenn man ein Ei aus einem Hühnermobil kauft, das gilt auch unter Freilandhaltung, richtig?
Richtig.
Vom Stempel her. Okay, auf dem Stempel steht also zuerst eine Zahl, die ist entweder von 0 bis 3, also 0, 1, 2, 3. Und 0 ist ökologische Erzeugung, 1 ist Freilandhaltung, 2 ist Bodenhaltung, 3 ist Käfighaltung. Dann kommt das Erzeugerland, also DE bei uns in Deutschland. Und dann danach Nummer, die steht für den Legebetrieb. Also du kriegst wirklich heraus, von welchem Betrieb das Ei kommt und sogar auch von welchem Stall dann auf dem jeweiligen Betrieb.
Und ich sag mal in der Blindverkostung, ja, weil es geht ja nicht nur darum, dass es den Hühnern gut geht, sondern es geht ja auch darum, dass das Ei lecker schmeckt. Würdest du sagen, dass deine Eier, also die Eier deiner Hühner besser schmecken?
Ich habe sehr lange keine anderen Eier mehr gegessen. Aber ja, also alle unsere Kunden sagen, die Eier schmecken.
Wie viele Hühner habt ihr denn insgesamt?
In jedem von den Hühnermobilen haben wir 1560 können rein. Also sind wir schon mal so grob bei 4.500. Und dann eben noch die Aufzucht. Da haben wir eben noch mal 1600. Und ja.
Und in Deutschland gibt es übrigens circa 3000 Betriebe, die ein Hühnermobil haben. Und dort werden ca. 3 Millionen Hühner gehalten in dieser Haltungsform.
Wow. Die 1500 Hühner stelle ich mir aber auch ganz schön eng vor. Habt ihr die dann irgendwie in Etagen da in dem Wagen? Oder?
Also es gibt verschiedene Aufstellungsformen. Auch in so einem Hühnermobil gibt es eine Voliere. Also das bedeutet, dass man da eben mehrere Etagen übereinander hat. Mhm. Unser Hühnermobil hat das nicht. Also es ist eine relativ einfache Aufstellungsform. Wir haben da sozusagen einfach so Plastik. Slats, so Gitter, auf denen ist die ganze Aufstellung aufgebaut und der Kot fällt eben durch und wenn wir dann weiterfahren mit dem Hühnermobil, dann wird der Kot darunter eben dann zusammengeschaufelt und dann wird er aufgeladen und dann kann man den aufs Feld ausbringen.
Wie oft fahrt ihr eigentlich das Mobil weiter?
Also das ist bei uns so, dass wir, das ist ja schon ein relativ großes Mobil und relativ schwer, ein bisschen aufwendig auch die ganzen Zäune zu stecken. Wir machen das nur so alle 6 Wochen. Es gibt auch Betriebe, die haben vielleicht ein ganz kleines Hühnermobil, machen das irgendwie vielleicht alle 14 Tage.
Und welche täglichen Aufgaben kann man sich vorstellen bei dieser Haltung?
Also natürlich müssen wir morgens als erstes Tierkontrolle machen. Guckt, ob alles in Ordnung ist, ob Futter und Wasser in Ordnung ist. Wir haben hinten eben ja auch so einen Scharbereich. Da sind eben nicht diese Plastikgitter, sondern da haben die sozusagen, können die einfach in der Erde, in dem Sand scharren, baden und so weiter. Und da muss man auch immer mal gucken. Manche Hühner legen ja auch mal ein Ei nicht ins Nest, sondern dahin. Und das wäre nicht so gut, weil wo ein Ei liegt und man lässt es da liegen, liegt nächsten Tag auch ein zweites, dann gewöhnen sich die Tiere daran, ach, hier kann man auch Eier legen. Mhm. Das sollen die nicht, weil diese Eier sind nicht vermarktungsfähig. Dann würden wir eben einmal durchgehen, dann die Eier absammeln. Das dauert auch so, ja, eine halbe Stunde ist man schon beschäftigt, bis man die Eier alle gesammelt hat.
Nicht vermarktungsfähig, sorry, ich habe noch mal länger drüber nachgedacht, weil das dann unhygienisch ist. Weil
nein, das ist tatsächlich nicht zulässig. Okay. Man darf die Bodeneier nicht verkaufen, weil man ja nicht zu 100% sicher sein kann, dass das nicht schon länger da lag. Also die Nester, die schließen sich ja jeden Tag einmal. Mhm. Das heißt, alle Eier, die auf dem Nest sind, weiß ich ganz genau, die liegen da nicht schon länger, sondern die sind heute gelegt.
Mhm. Und wie geht's dann weiter? Also ihr guckt dann dazwischendurch mal nach und dann...
Genau, dann holen wir die Eier zum Stall. Also vom
wie oft
Stall.
Holt ihr die Eier weg?
Also am Tag sammeln wir 3-mal Eier ab. Die legen zwar eigentlich alle morgens, aber als erstes ist es ja morgens, okay, ich muss jetzt erstmal einmal alle Eier abholen zur Packstelle. Also das ist sozusagen der abgenommene, zertifizierte Verpackungsraum bei uns auf dem Hof. Das heißt Packstelle. Da werden die alle hingefahren, die Eier, mit unserem Bulli. Also man schleppt die einmal rein, jeder Stapel wie 18 Kilo.
Kompliziert das klingt, Kilo. Zertifizierter Verpackungsraum.
Ja, man muss natürlich ja, Hygienerecht einhalten und so weiter. Mhm. Und dann holt man die Eier sich her zum Hof. Und wir haben ja auch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die dann auch Eier verpacken. Das wird alles bei uns von Hand gemacht. Auch jeder Stempel wird von Hand da drauf gestempelt.
Da kommen dann schon die Stempel drauf.
Ja, also das ist sogar eine Ausnahmegenehmigung für die Mobilstelle, dass man die erst in der Packstelle dann stempelt.
Ah, weil es normalerweise, gibt eine Ausnahmegenehmigung, ja, ist das nice. Zu fassen.
Also theoretisch ist das so, in Deutschland ist das mit diesem Eierstempel, das ist schon echt ein großes Ding. Hm. Man darf nicht Eier ungestempelt durch die Gegend fahren, weil dann hätte man ja quasi die Möglichkeit, ein billiges Bodenhaltungsei irgendwie woanders hinzufahren und als teures Freiland- oder Bio-Ei zu verkaufen. Das darf natürlich nicht sein. Aber unser Ei ist quasi sowieso schon das teuerste. Von daher haben wir keinen Anreiz, die jetzt als Bodenhaltung zu verkaufen.
Gibt es da trotzdem einen Absatzmarkt für?
Ja, das war so ein bisschen ja ein Experiment, als wir damit angefangen haben. Würden wir überhaupt Kunden finden, die bereit sind, mehr Geld auszugeben für eine bessere Haltung?
Kannst du uns ein bisschen verraten, wie viel mehr das ist?
Also wir haben angefangen, da hatten wir 2016 auch noch diese kleineren Ställe und haben erstmal am Hof so verkauft. Und da haben 10 Eier 3,50 Euro gekostet. Und dann sind wir aber auch in die Supermärkte gekommen. Wir mussten uns so ein bisschen vergrößern, ein bisschen den Absatz ein bisschen sicherer gestalten und haben dann uns auch nochmal zertifizieren lassen, dass wir auch an Supermärkte liefern können. Und wir beliefern jetzt im Umkreis die Supermärkte, auch bis nach Bremen fahren wir einmal in der Woche. Und ja, da sind die Eier liegen so von bis. Also da will natürlich der Supermarkt auch noch was dran verdienen und so weiter. Und natürlich sind auch die Eier ein bisschen teurer geworden im Laufe der Zeit. Also da kann man so, ich glaube, 4,79, 4,99 für eine 10er-Packung ausgeben für unsere Eier.
Ja. Mhm. Also es ist, würde ich sagen, es sind keine überraschend teuren Eierpreise, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
Ja, aber wir sind schon ein bisschen an der Grenze. Also wir können jetzt
nicht schauen, dass der Verbraucher oder die Menschen, die einkaufen gehen, immer vergleichen, Preise vergleichen. Und daneben liegt natürlich auch immer noch ein Bodenhaltungsei und so weiter.
Genau, also da liegt noch irgendwie ein Ei für 2,49 oder so.
Ja, genau. Mhm. Und das ist schon das Doppelte.
Sagen wir mal ganz kurz was zu den Kosten, wenn du darüber reden magst. Also wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, klingt spannend, hätte ich auch Lust. Was kostet so ein Hühnermobil? Also gib mir mal eine grobe Größenordnung. Von wo bis wo geht das?
Von wo bis wo? Ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt viele Hersteller für Hühnermobile. Und wenn man ein kleineres hat, dann ist das pro Stallplatz, also pro Tier, etwas teurer im Verhältnis, als wenn man einen großen Stall hat. Wir haben damals, was haben wir bezahlt? Okay, das ist ja fast 10 Jahre her. Die Preise sind absolut nicht mehr aktuell. Mhm. Aber ich denke, also unter 50.000 braucht man sich, glaube ich, keine Illusion machen, kriegt man auch nicht ein kleines Hühnermobil.
Mhm. Ja, also okay, wow, das ist eine Investition. Aber lohnt es sich?
Also nochmal zu den Kosten. Ich glaube, die Investitionskosten, das ist immer so das, was man natürlich sieht an Kosten. Aber die großen Kosten sind halt die Arbeit und dass wir haben auch wir unterschätzt, wie viel Arbeit das macht, weil es ist nicht so automatisiert wie ein Feststall.
Als ich mal für ein Hühnermobil gearbeitet habe, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, musste ich auch jedes Ei eigentlich nochmal richtig abwaschen, weil da trotzdem immer noch mal ein bisschen eine Feder dran klebte oder.
Ich
oder
dachte,
vielleicht war das auch ein.
Die ja. werden mit Absicht dran geklebt. Wann immer ich mir so eine Packung kaufe, auf einem Ei ist immer eine Feder und ich dachte mir so, geniales Marketing. So eine Feder mit rankleben.
Ich glaube, das ist nicht mal zulässig, dass da eine Feder dran ist.
Wirklich?
Aber eigentlich waschen darf man in Deutschland.
Ich war auch in Neuseeland.
In Deutschland dürfen Eier nicht gewaschen werden.
Warum nicht?
Das Ei hat so eine Art Schutzhülle. Also wenn das aus dem Huhn rauskommt, dann ist das ja feucht. Und die Wärme von dem Ei trocknet dieses Feuchte.
Ja.
Das trocknet dann ziemlich schnell. Aber das bildet so eine Art Schutzschicht. Und wenn du die abwäschst, dann ist das Ei nicht mehr so haltbar. Dann altert das schneller.
Ach, guck an, das wusste ich auch nicht. Also hier lernt man Sachen.
Aber Eier sind so unendlich lange haltbar.
Ist das so? Wie lange sind die denn so haltbar?
Also offiziell, wir müssen natürlich draufstempeln vom Legedatum plus 28 Tage. Das ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Mhm. Aber Eier sind auch darüber hinaus noch richtig lange haltbar. Und man kann das ja auch testen.
Diesen Glastest.
Mit dem Glaswasser.
Schwimmt, bla bla.
Wenn es schwimmt, dann?
Dann ist da schon sehr viel Luft drin. Das heißt, dann ist es schon relativ alt.
Mhm.
Weil da verdunstet durch diese offenporige Schale, verdunstet halt immer was von dem Wasser aus dem Ei. Je länger das, also je älter das wird, desto mehr wird diese Luftblase sozusagen immer größer.
Wenn es runtersinkt, ist es noch frisch.
Genau.
Also. Ja, was ist dir denn, wenn jetzt uns hier die Hektis so zuhören, die wichtigste Botschaft, wenn du über dein Hühnermobil sprichst? Was sollten die Leute mitgenommen haben heute?
Also für die, die Verbraucher sind und irgendwie einkaufen gehen, würde ich immer sagen, guckt im Regal einfach mal nach. Gibt es irgendwie Eier aus der Region? Das wäre schon mal erstmal gut. Gibt es Eier aus der Region, die zusätzlich Freiland, Bio oder im besten Fall vielleicht auch aus dem Hühnermobil kommen? Dann greift dazu, weil dann unterstützt man wirklich den Landwirt. Je dichter ich dran sein kann am Landwirt, desto besser.
Ja,
genau. Und für die Landwirte ist vielleicht noch eine Botschaft, mal eben so ein Hühnermobil hinstellen, ist gar nicht so einfach. Also lieber ein paar Betriebe besuchen, die sowas schon machen, gucken, wie ist der Markt, kann ich das überhaupt verkaufen.
Toll, vielen Dank, Friederike.
Gerne.
Schön, dass du bei uns warst.
Danke dir.
Was haben wir gelernt, Maja? Kleines Fazit?
Ja, ich schaue ja immer so ein bisschen auch aus der landwirtschaftlichen Perspektive immer drauf und ja, ich bin dann immer echt davon berührt, wie viel bürokratische Anforderungen und Organisation es dann eigentlich braucht, bis man den Wunsch von oder dieses, wir wollen mal ein bisschen ausprobieren und wollen auch immer ein bisschen größer werden, was das eigentlich für ein riesen Rattenschwanz da hinten dran ist. Also da habe ich ganz genau zugehört und habe Hochachtung davor, dass das alles so aufgegangen ist und dass sie einen guten Absatzmarkt gefunden haben.
Ja. Ich habe schon immer Freilandeier gekauft. Das ist kein Spruch, sondern es ist wirklich so. Aber jetzt werde ich in Zukunft mal darauf achten, ob ich wirklich deine Eier, also die von deinen Hühnern, finde, Friederike. Und was ich heute auch gelernt habe, ist, dass Hühner ja so Baumliebhaber sind.
Mhm.
Und dass sie sich in Gegenwart von Bäumen so toll finden. Und dass das dann wieder so mit Agroforst ineinander greift. Und das begeistert mich total, weil ich so das Gefühl habe, da geht Landwirtschaft neue Wege und das ist vielleicht jetzt nicht für alle was, aber es ist zumindest eine vielversprechende Entwicklung, die da passiert. So.
Also richtig schön. Cool, ich habe eine Hekti-Post mitgebracht.
Oh!
Hekti-Post.
Also und zwar schreibt uns Inga und sie schreibt, hallo Maja, also die Nachricht ging
na toll,
mal wieder nur an mich. Ich höre euren Podcast sehr regelmäßig und gerne, weil ich deine positive und energiegeladene Art kombiniert mit wertvollen Inhalten für eine tolle Kombination
halte. Das hast du doch selber geschrieben, Maja. Hör doch auf.
Es macht echt Spaß, euch im 63-Hektar-Podcast zu hören. Da warst du also wieder mit dabei. Auch euer wertschätzender Umgang mit euren Gästen und die Themenauswahl finde ich sehr gut. So, ein Thema, zu dem ich aber wohl noch nichts gehört habe, ist die Herausforderung oder Chance, Landwirtschaft nur im Nebenerwerb zu betreiben. Magst du mal eine Folge machen, in der du Gäste mit weniger klassischen Neben- oder Hauptberufen vorstellst? Und das würde ich gerne als Call to Action hier mal aufrufen. Also falls uns hier Hektis oder Landwirte zuhören, die Landwirtschaft im Nebenerwerb betreiben, schreibt uns gerne an 63hektar@ndr.de.
Ja, 63hektar@ndr.de, immer wieder gern.
Hier eine Sache noch. Letztes Mal in der Kartoffelfolge, Kuhlage, da hast du uns ja ein ganz kurzes Stück abgespielt. Was war das genau?
Ja, aus dem Film. Und ich hatte euch gefragt, aus welchem Film das hier stammt.
Na, was würde ich geben für ein paar Tüften?
Was sind Tüften, mein Schatz? Was sind Tüften, hä?
Kartoffeln. Man kocht sie, stampft sie, tut sie in die Suppe. Köstliche, brutzelnde, goldene Bratkartoffeln und ein Stück gebackener Fisch.
Und es ist natürlich ganz klar, Herr der Ringe. Das haben viele von euch natürlich sofort gewusst. Sam Gamgee preist Gollum und Frodo die Vorzüge der Kartoffel an. Hat zum Beispiel Michael geschrieben. Absolut richtig, legendäre Szene.
Was kriegt der jetzt von dir? Ein High Five on air hier. Tick.
Vielleicht fällt uns noch was ein. Aber es geht ja auch um die Ehre. Man muss nicht immer was bekommen, Maya.
Der Kuhlager will dir nichts geben. Ich hätte was gegeben.
So, haben wir das jetzt geklärt.
Sehr schön.
Ja, Mensch, schon wieder so eine Folge rum. Und ich finde es fast ein bisschen schade, weil ich mag Hühner ja gerne. Ich erinnere mich, dass ich mal im Urlaub war. Ich will nicht so viel Neid erzeugen, aber ich habe es mir mal gehört. Ich war mal auf den Malediven im Urlaub. Und auf unserer Insel gab es so viele Ameisen. Und dann haben die Resortbetreiber irgendwann Hühner geholt. Und die haben die ganzen Ameisen immer weggepickt. Und die sind den ganzen Tag da über die Insel gelaufen und die saßen auch irgendwann bei uns im Bungalow und haben die Ameisen darauf weggepickt, die auf dem Fußboden rumgelaufen sind. Und das fand ich ganz süß, muss ich sagen.
Ja, das ist wirklich süß. Sehr schön, dass wir heute drüber gesprochen haben und einmal einen Blick drauf geworfen haben, wie es denn den Hühnern im Hühnermobil geht.
Ja, und vielleicht können wir irgendwann für eine Welt sorgen, in der jedes Huhn einmal auf die Malediven kommt.
So.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maya Mokwitz.
Jo, ich bin's nochmal, der Kuhlage. Und zu mir haben sie auch manchmal gesagt, du dummer Kuhlage, früher. Es rutscht einem ja manchmal so raus, ne? So du dumme Kuh oder du blöde Schwein oder so. Es sind so gängige Beleidigungen, aber Nutztiere sind alles andere als dumm. Rinder zum Beispiel sind sehr, sehr sozial. Wusstet ihr vielleicht nicht, ne? Ist aber so. Der Podcast Radio Wissen ist diesem Phänomen nachgegangen und zeigt in der Folge Du kluge Kuh das überraschende Sozialverhalten der Kühe auf. Radio Wissen gibt's genauso wie diesen Podcast 63 Hektar hier in der ARD Audiothek.